Ja, ihr wisst ja, ich muss immer ein bisschen Wanderprediger gemäß die Kanzel ein bisschen verschieben, weil das ist nicht meine Welt da oben. Also von daher seht es mir nach, wenn es immer ein bisschen dauert. Wir feiern ja heute, so haben wir schon gehört, oder was heißt feiern? Wir begehen ja den Volkstrauertag und vor uns liegt ja eine Woche, die uns emotional auch wieder ein bisschen herausfordert. Also beginnend heute mit dem Volkstrauertag, dann am Mittwoch Buß- und Bettag, den dürfen wir nicht vergessen, auch wenn er kein Feiertag ist. Und dann am nächsten Sonntag dann der Totensonntag. Das ist ja so eine Woche, die das Kirchenjahr abschließt, die, ja, ich sag mal, nicht so mit vielen guten Emotionen dann belegt ist. Aber wichtig, das dann auch zu feiern. Der Volkstrauertag, er wurde ja 1919 von der Deutschen Volksgräberfürsorge irgendwie eingerichtet nach dem Ersten Weltkrieg, um sich daran zu erinnern, dass so etwas nie wieder passieren darf. Man hat an der Toten gedacht und im Jahr 22, also 1922, wurde dann dieser Tag auch zum ersten Mal als offizieller oder ja, zumindest im Reichstag gefeiert. Und die Nazis haben da dann später den Heldengedenktag rausgemacht. Und das ist dann auch von der, ich sag mal, Ausrichtung etwas ganz anderes. Der Volkstrauertag, an dem wir uns eben daran erinnern, dass wir als Menschen manchmal miteinander umgehen auf eine Weise, die einfach unmenschlich ist, ist wichtig, daran zu denken, den zu begehen und sich daran auch immer wieder zu erinnern, Krieg soll vom Namen oder soll im Namen Gottes nicht sein, aber auch das, was Gott uns vorgibt, sagt er, Krieg soll nicht sein. Und so denken wir heute auch nicht nur an die Toten des Ersten und Zweiten Weltkriegs zurück, sondern auch an all die Toten, die wir gerade zu beklagen haben in den unterschiedlichen Kriegen weltweit. Ukraine haben wir immer vor Augen, Gaza Streifen haben wir auch so einigermaßen vor Augen, was dort passiert. Den Sudan, den verlieren wir so ein bisschen aus dem Blick, eine furchtbare Realität gerade dort. Und ich finde schon wichtig, dass wir diesen Tag dann auch uns bewusst machen, weil Krieg von Gott her nicht sein soll. Gott möchte, dass wir Menschen friedlich miteinander umgehen. Dieser Volkstrauertag ist ja dann immer Erinnerung und Mahnung zugleich. Und erinnern tut man ja sich, indem man dann zurückblickt auf das, was war. Das ist ja das, was Erinnerung meint. Und Mahnung bedeutet ja dann, dass man aus dieser Erinnerung für das, was vor einem liegt, dann auch Schlüsse zieht und sagt, es soll anders werden, es soll anders sein. Und ich frage mich in diesen Tagen und Wochen, haben wir das eigentlich alles vergessen? Sind wir eigentlich blind geworden für das, was Krieg mit Menschen macht? Meinen wir eigentlich, wenn dann irgendwann die Waffen schweigen, dass der Krieg dann vorbei ist? Nein, er geht weiter. In den Köpfen, in den Herzen, in der Seele. Es wird Generationen, ein, zwei, vielleicht drei Generationen brauchen, bis Menschen das überwunden haben, was sie im Krieg erfahren und erlebt haben. Von daher ist es wichtig auch, sich nicht nur zu erinnern, das gehört auch dazu, sondern auch zu überlegen, was bedeutet denn das für uns? Und ich finde es ja, unerträglich, wenn wir in diesen Wochen dann immer wieder hören, dass wir kriegstüchtig werden müssen. Dass wir wieder eine wehrhafte Demokratie sein müssen, mit Waffen in der Hand. Ich finde es unerträglich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte nicht, dass wir wieder in einen Krieg hineingezogen werden und uns hineinquatschen lassen, wie es im Ersten Weltkrieg auch passiert ist. Ich möchte nicht, dass überhaupt irgendwo auf der Welt Menschen kriegerisch miteinander umgehen. Ja, kann man sagen, das ist ja ein Traum von einem, der die Realität aus den Augen verloren hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es ja Träume von denen, die die Realität Gottes nicht aus den Augen verloren haben. Denn das ist ja die Herausforderung auch immer wieder für uns in unserem Leben, dass wir uns nicht bestimmen lassen von dem, was Menschen dann vielleicht von uns erwarten, was ankommt, wo man applaudiert, sondern dass wir immer wieder danach fragen, Gott, wie siehst du das eigentlich? Und was willst du eigentlich? Wir haben ja gerade in der Lesung aus dem 2. Korintherbrief etwas davon gehört. Und da schreibt der Apostel Paulus den Korinthern dann auch, wir suchen danach, Gott zu gefallen. Natürlich ist auch gut und schön, wenn Menschen einen mögen, das ist gar nicht schlecht, aber das, was uns ausmacht, was unser Denken und auch unser Handeln bestimmen soll, ist, dass wir Gott gefallen. Man könnte eben auch sagen, ist ein bisschen so altmodisch, dass wir ein gottgefälliges Leben leben. Das ist doch das, was wir wollen, oder? Der Apostel Paulus hat hier im 2. Korintherbrief, in dem, was wir gerade gelesen haben, davon so ein bisschen berichtet, wie schwierig das auch ist in dieser Welt. Und er schreibt dann davon, dass wir eigentlich beim Herrn sein wollen und in dieser Welt ist es dann eben irgendwie schwierig. Und ja, er hat auch, ich sag mal, ein Leben gelebt, auch ein Leben als Christ, was nicht immer nur Zuckerschlecken war. Und er hatte schon eine große Sehnsucht nach dem Himmel. Und das hat er dann in diesem Abschnitt ja verhandelt, also Luther, ich liebe ja Luther, er übersetzt das ja alles irgendwie schon auch interessant mit den überkleidet und entkleidet, also lest euch das heute Nachmittag zu Hause nochmal durch in Ruhe, damit man das besser versteht, weil so beim schnellen Hören kommt man ja gar nicht hinterher, ist man jetzt angekleidet oder entkleidet oder keine Ahnung was. Also dem Paulus ging es darum, dass er sagt, wichtig ist, zum einen, dass wir eine Sehnsucht danach haben, Gott wohlgefällig zu leben, und die ist dann auch verbunden mit einer Sehnsucht eben nach Gott, aber dann eben, dass wir auch in unserem Leben ein Ziel haben. Und das haben wir auch, und das ist der Wochenspruch ja der vor uns liegenden Woche, das haben wir auch am Anfang des Gottesdienstes gehört und dann nochmal in der Lesung. Du hast es leider nicht ganz richtig zitiert, hast du es gemerkt? Wem ist es aufgefallen? Also es geht jetzt nicht darum, dich zu bashen oder so. Sag. Du hast mitgekriegt, oder? Was hat sie gesagt? Genau. Ist ein Unterschied. Vielleicht nicht da oben, aber für uns hier unten. Du hast gesagt, denn wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes. Aber Paulus schreibt, wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Jetzt kann man sagen, ist das ein Unterschied? Ich glaube da oben nicht, aber ich glaube für uns unten schon. Also der Apostel Paulus sagt eben, dass das Leben ein Ziel hat und wir alle offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl, nicht Gottes, sondern Christi. Ich weiß nicht, wie es euch bei diesem Vers geht. Ich weiß nicht, wer von euch dann irgendwie ein bisschen wackelige Knie bekommt und so. Wer stand denn von euch schon mal vor Gericht? Als Angeklagter wenigstens auch? Als Beschuldigter? Na, als Angeklagter, sagen wir doch, wie es ist. Wir sagen nicht, worum es ging, aber es ist ja, wie fühlt man sich denn, wenn man so vor Gericht als Angeklagter steht? Du warst in deiner Sache sicher, dass du da heil rauskommst, oder? Okay, also wir lernen, du bist nicht verknackt worden und musstest nicht ins Gefängnis. Na, ist doch schon mal was, also wenn man mit dem Vergleich da rauskommt. Aber ich weiß nicht, ich meine, wir alle können uns das ja auch bestimmt vorstellen und nachvollziehen, weil wir standen entweder selber mal dort oder haben irgendwelche Filme gesehen. Der Mensch, der vor einem Richter steht, es ist schon so ein komisches Gefühl, weil man weiß ja nicht so genau, wie es ausgeht. Wenn man weiß, dass man was verbrochen hat, ist das nochmal was anderes. Wenn man weiß, dass man nichts getan hat, hofft man, dass der Richter das auch erkennt. Aber das verbinden wir ja mit diesem Richterstuhl Christi, wenn wir vor ihm erscheinen müssen, dass dann abgerechnet wird. Dann wird geguckt, was wird ihm vorgeworfen, was hat er getan, was hat er dann nicht getan und was kann man ihm zugute halten, was belastet ihn, und dann am Ende kommt der Richterspruch. Und dann geht es eben ins Gefängnis oder in die Strafanstalt. Und so hat man das ja dann oft auch so im Hinterkopf, wenn man diesen Vers so liest. Ja, so war das damals. Die Menschen, also in Korinth, die Menschen, die mussten vor dem Bemar treten, das war eben dieser Richterstuhl, auf dem saß dann der römische Prokurator, und der hat dann Recht gesprochen. Und manchmal ist es gut, wenn man einen guten Anwalt hat, der muss nicht an die Unschuld glauben, die man hat, sondern der muss einen versuchen rauszuhauen, also gut zu verteidigen. Und manchmal, wenn man dann einen guten Anwalt hatte, dann hatte der Konsul auch gesagt, okay, du bist freigesprochen, aber manchmal ist eben was anderes dabei rausgekommen. Ich vermute auch fast mal öfter, dann wurde man verurteilt. Und wann war die Frage, geht man ins Gefängnis? Das geht noch einigermaßen. Kommt man in die Arena? Das war auch ein Schuldspruch. Oder wird man gekreuzigt? Also die Menschen damals in Korinth, die hatten das nochmal, ich glaube, eindrücklicher vor Augen, was das bedeutet, wenn man vor einem Richterstuhl erscheinen muss. Und das ist das, was der Apostel Paulus ja hier den Korinthern auch mit auf den Weg gibt. Nur jetzt ist wichtig, eben zum einen genau zu lesen. Es ist der Richterstuhl Christi und nicht der Richterstuhl Gottes, dazu gleich mehr. Aber das Erste, was er schreibt, ist, wir werden nicht vor den Richterstuhl Christi zitiert, sondern, was steht in dem Vers? Wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das heißt nicht, du musst antreten vor dem Richterstuhl Christi und dann wird eben hier geguckt, was hast du gemacht und was hast du Gutes, was hast du Schlechtes gemacht, und dann eben Freispruch oder Arena oder was weiß ich was. Nein, das, was uns hier begegnet oder das, was der Apostel Paulus so schreibt, ist, du musst offenbar oder du wirst offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Was macht man eigentlich, wenn man vor Gericht steht und hat irgendetwas eben sich zu Schulden kommen lassen und man versucht dann eben irgendwie das so zu biegen, dass man eben freigesprochen wird oder zumindest eine geringe Strafe bekommt? Dafür haben wir einen Begriff, und der Begriff bedeutet verschleiern. Also man versucht eben das dann zu verschleiern, was man getan hat. Vielleicht irgendwelche Spuren zu vernichten und zu verschleiern, die man dummerweise gelegt hat, damit das Urteil möglichst dann gnädig ausfällt. Und so eine Verschleierungstaktik, die kennen wir auch, da müssen wir ja noch nicht mal vor Gericht stehen. Also die kennt jedes Kind, wenn dann der Vater oder die Mutter kommt und fragt, was hast du denn da gemacht? Und dann versuchen wir zu verschleiern. Das kennen wir Männer, wenn unsere Frauen dann wieder ankommen und sagen, was hast du denn da gemacht? Und wir versuchen zu verschleiern. Das kennt ihr Frauen auch, wenn wir fragen, wie teuer waren denn die Schuhe, die du gekauft hast? Dann wird verschleiert. Also eine Verschleierungstaktik soll ja etwas überdecken und verdecken. Und das ist etwas, was wir alle miteinander auch tun, wenn wir schuldig werden in unserem Leben. Dass wir versuchen, es irgendwie zu verdecken, dass wir irgendwie versuchen, es zu verschleiern. Das, was wir versuchen zu verschleiern, ist das, was wir getan haben. Aber was wir manchmal selber nicht merken oder worüber wir uns selber keine Gedanken machen, ist, warum hast du das eigentlich getan? Was ist eigentlich der Grund dafür, dass du dieses oder jenes getan hast? Denn alles, was wir tun in unserem Leben, hat ja einen Grund. Wir machen es ja nicht grundlos. Manchmal wissen wir davon, da haben wir ein Bewusstsein davon, und manchmal ist es aus dem Unbewussten heraus. Wir alle haben einen Grund dafür, Dinge zu machen, wie wir sie machen. Und wer sich mit dem Thema eben Schuld und Sünde beschäftigt in der Bibel, der bekommt sehr schnell raus, wie verloren der Mensch ist, also dass der Mensch eigentlich überhaupt keine Chance hat, nicht zu sündigen. Die Chance hast du nicht. Warum? Weil in uns irgendetwas ist, wir versuchen das seit Anbeginn der Zeit auch zu beschreiben, weil in uns irgendetwas ist, was uns immer wieder dann Dinge tun lässt, für die wir uns hinterher wirklich auch schämen. und die wir verschleiern wollen. Wir alle haben Gründe dafür, Dinge zu tun, wie wir sie tun, aus einer bestimmten Motivation heraus, die wir manchmal gar nicht kennen. Wenn es zum Beispiel um Mundraub geht, da liegt das klar auf der Hand. Wie kann ich jemand anklagen und sagen, du hast dort ein Brot geklaut, wenn er vor Hunger umkommt? Das hat doch einen Grund, dass er dann stiehlt. Ob es gut ist, das ist nochmal was ganz anderes. Und so ist das mit uns. Wir alle haben für das, was wir tun, Gründe. Manchmal gute, sehr oft schlechte Gründe. Das hat dann etwas mit Sehnsüchten zu tun, mit Ängsten zu tun. Das hat etwas mit unserer tiefen seelischen Verfasstheit zu tun. Und da heraus kommt dann das, was wir immer und immer wieder auch in dieser Welt erleben, nämlich, dass wir aneinander schuldig werden. Und wenn Paulus eben jetzt davon spricht, dass wir alle offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl Christi, dann, glaube ich, wird es so sein, dass wenn wir dort oben vor dem Richterstuhl Christi stehen, wir auf einmal selber auch merken, aus welchen Motivationen wir gehandelt haben. Und dann merken wir zum Beispiel auch, wie viele von unseren nach außen hin gute Taten eine nicht so ganz astreine Motivation in sich haben. Offenbar werden heißt, du kannst nichts mehr verschleiern. Du kannst nichts mehr verschleiern. Und dann wirst du selber entdecken, wie abgründig du in deinem Leben mitunter auch gewesen bist. Und das ist ja das, was wir auch vor uns selber versuchen zu verschleiern. Und jetzt kommt eben dann eine Eigenschaft, und das glaube ich eben ganz fest, dass jetzt kommt eine Eigenschaft meines Herrn zutage, die ich am meisten an ihm liebe. Das können wir lernen, wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir uns sein Leben angucken. Er ist immer zu Menschen hingegangen und hat aufgedeckt. Zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen. Ja, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht deiner. Da deckt er etwas auf. Aber unser Herr, mein Herr, hat diese wunderbare Gabe, dass er aufdecken kann, ohne bloßzustellen. Weil das können wir sehr oft nicht. Wir decken auf, so ist unsere Medienlandschaft ja auch gestrickt, wir decken auf, um dann auch bloßzustellen. Wir haben jemanden entdeckt, der hat einen Fehler gemacht und dann aber alle Mann drauf. Und da ist unser Herr anders. Das macht unser Herr anders. Er deckt auf und offenbart, ohne bloßzustellen. Wie macht er das? Und jetzt kommen wir an den Punkt, warum das wichtig ist, dass es der Richterstuhl Christi ist und nicht der Richterstuhl Gottes. Wenn du über den Richterstuhl Gottes nachdenkst, könnte es sein, dass du irgendwie auf die Idee kommst, okay, das ist jetzt dieser Richter, der dann nochmal durchguckt und sagt, ah, das ist gut, ah, das ist schlecht. Aber der Richterstuhl Christi. Wisst ihr, wie der aussieht? Der Richterstuhl Christi, das ist der Thron der Gnade. Das ist das, was der Apostel Paulus ja auch für sich in seinem Leben gelernt hat. Wenn er vor Gott steht über Christus, dann steht er vor dem Gott, der ihm gnädig und barmherzig ist, der geduldig und von großer Güte und Treue ist. Das ist der Gott, der von Jesus Christus her verkündigt wurde. Das ist der Gott, der dich so anschaut, wenn du dich vor ihm öffnest und offenbar wirst und der dann nicht sagt, wie konntest du nur und das, was du da getan hast, wo alle geklatscht haben, das war doch nur und. Nein, dieser Gott, der uns in Jesus Christus begegnet, das ist der Gott, der voller Gnade ist, der gnädig und barmherzig ist, mit dir und mit deinem Leben, mit mir und mit meinem Leben. Und der nicht sagt, du hast jetzt den Tod verdient. Kopf kürzer, in die Arena, ans Kreuz, was auch immer. Dieser Gott wird nicht ankommen und sagen dann, naja, komm, alles nicht so schlimm, weil du weißt selber, wie schlimm die Dinge waren, die du mitunter getan hast. Aber dass dieser Richterstuhl Gottes, das ist der Thron seiner Gnade und das wird dir begegnen, wenn du da oben ankommst. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, und das ist nicht nur etwas, was du als Hoffnung für dein Leben nach dem Tod haben sollst, sondern das ist das, wovon du leben sollst, auch in dieser Welt. Und wenn du Barmherzigkeit und Gnade empfängst von dem Gott, der alles sieht, was du tust, was du denkst, was du gemacht hast, wenn du dort Gnade und Barmherzigkeit empfängst, nun denk mal drüber nach, du musst kein Atomphysiker sein. Wie sollst du dich dann wohl dem gegenüber verhalten, der an dir schuldig wird, der dir etwas angetan hat? Kommst du selber drauf oder brauchst du Nachhilfestunden? Und ich merke, wir alle brauchen Nachhilfestunden, weil wir dann eben oft so aus dieser Emotion heraus, aus dem Unbewussten heraus dann sagen, so, warte ab, dir zahl ich's heim. Der Volkstrauertag ist ein Tag, der uns an die Schrecken des Krieges erinnert. Und er soll uns mahnen, dass wir nicht wieder diesen Weg gehen und dort, wo wir diese Wege gehen, dann auch einen anderen Weg einschlagen. Der Volkstrauertag ist der Tag, der sagt, jagt dem Frieden nach. Und Frieden ist nicht das Ziel, Frieden ist der Weg. Und dort, wo wir uns darauf einlassen, werden wir gefragt werden, woher kommt die Kraft? Woher kommt die Kraft dafür, in dieser Welt für so einen Frieden einzustehen und für ihn zu leben? Und für mich kommt die Kraft genau von diesem Thron der Gnade her. Der Gott, an den ich glaube, den ich in dieser Welt bekenne, das ist ein Gott, der gnädig und barmherzig mit mir war in meiner dunkelsten Stunde. Ich habe viele dunkle Stunden, aber es gab eine dunkelste Stunde, und hätte da ein Richter vor mir gestanden und hätte sich das angeguckt, na, das wäre nicht mit dem Vergleich ausgegangen, weil das war einfach böse. Und wie ist mein Gott mir begegnet? Er hat dann nicht gesagt, komm, die anderen machen das auch. Nee, er hat gesagt, es ist nicht schön, aber lieben tue ich dich trotzdem. Ich liebe dich trotzdem. Und das ist das, was einem von diesem Thron der Gnade her begegnet und was uns beseelen soll. Und ich glaube, dass in diesen Wochen und Monaten das wieder ganz neu nochmal für uns existenziell als Volk, als Nation auch wichtig wird, dass wir uns miteinander überlegen, zum einen, wem wollen wir gefallen? Wem willst du gefallen in deinem Leben? Du musst dich entscheiden. Paulus sagt, wir streben danach, dass wir Gott wohlgefallen, dass wir ein gottgefälliges Leben leben. Und wie lebt man ein gottgefälliges Leben? Indem man ein guter Mensch wird? Ja, viel Spaß dabei. Du schaffst es nicht. Auch als Christ, du schaffst es nicht. Das ist das Elend der Sünde. Wir schaffen es nicht. Wir werden nicht Gott wohlgefällig, indem wir gute Menschen werden. Nach außen hin scheinen wir so. Wenn die Leute auf uns gucken, dann denken die immer, ah, guck mal, die haben es ja geschafft. Nee, wir kriechen jeden Sonntag hierhin. Warum? Weil wir Gnade und Barmherzigkeit brauchen. Gott wohlgefällig leben wir dort, wo wir es nicht vergessen. Denn ob wir jetzt Neuchristen sind, seit 10, seit 20, seit 50 Jahren, dass wir von genau einer Wirklichkeit leben. Und das ist die Wirklichkeit seiner Gnade. Und darum freue ich mich auf den Tag. Aber auch ein bisschen, boah, ich habe keine Angst davor, aber ich bin gespannt, was das alles mit mir machen wird. Aber ich freue mich auf den Tag, wo ich vor diesem Richterstuhl Christi erscheinen werde. Denn da werde ich zutiefst begreifen, was seine Liebe ist und bedeutet. Weil da werde ich genau entdecken, wie ich bin. Wirklich entdecken. Da ist jeder Schleier weg. Und dann stehe ich da und möchte eigentlich vergehen. Aber er wird mir sagen, und lieben tue ich dich trotzdem. Und wird mich mit seiner Liebe bedecken, weil er will nicht, dass ich bloßgestellt werde. Nicht da oben vor diesem Thron und auch nicht in dieser Welt. Von daher lasst uns von diesem Tag drüber nachdenken, was das denn ist mit den Kriegen in dieser Welt. Und lasst uns daran drüber nachdenken, was wir wollen und wem wir gefallen wollen. Nach dieser Woche gehen wir dann ganz neu in das neue Kirchenjahr, um den zu begrüßen, der als Friedefürst in unsere Welt hineingekommen ist. Als Friedefürst zuallererst für mich und für dich. Und das soll sich auswirken in unserem Leben, in unserer Wirklichkeit, in dieser Welt. Hier an diesem Ort, wo ihr als Gemeinde seid, wir bei uns in Lichtenberg. Wir wollen dort etwas anders machen, weil wir von dem Leben her leben, der so ganz anders mit uns umgeht. Von daher, habt keine Angst vor diesem Moment, wenn ihr vor dem Richterstuhl Christi offenbart werdet. Ihr werdet in einer Tiefe die Liebe Gottes entdecken, dass es euch dann nur staunen und anbeten lässt. Amen.